Ganz kurz für die, die zu spät gekommen sind.
Gersch. Zwickau.
Der Mensch, der das Kreuz nicht lebt, egal ob Christ oder nicht Christ, ist von seinem Fleisch bzw. von seinem Körper und dessen Lüsten dominiert. Die Seele wird dominiert vom Fleisch und der Mensch handelt in den Werken des Fleisches, wie wir es in Galater Kapitel 5 lesen. Der Christ aber, der das Kreuz umarmt, gibt es wunderbare Lieder, ich umarme dein Kreuz, das singen wir bestimmt heute noch, der das Kreuz umarmt, der sein Kreuz aufnimmt täglich, der tötet das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden und lebt nicht nur als Status im Geist, sondern er fängt an, im Geist zu wandeln.
Wow.
So, was hat das jetzt alles mit Einheit zu tun? Wo ist Jana, meine Schriftführerin? Ach, bei meinem Sohn. Ja, okay, das ist auch guter Dienst. Halleluja. Was hat das mit Einheit zu tun? Vielleicht nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt auf die nächste Seite blättern und das nächste große Bild anfangen. Seele hatten wir ja schon definiert. Es steht aber im Apostelgeschichte 4, die Menge der Gläubigen war eine Seele und ein Herz. Was ist das Herz? Das Herz ist ganz einfach der unsichtbare Teil von dir. Das ist die eigentliche Person. Wenn Gott von dir als Person redet, redet er nie von dem, was du äußerlich bist, sondern immer, was du im Herzen bist. In Sprüche Kapitel 2 heißt es, wie ein Mann sein eigenes Angesicht im Spiegel sieht, so ist das Herz des Menschen der eigentliche Mensch. Ja, wenn du das Herz anschaust, siehst du den eigentlichen Menschen. So, und die Menge der Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Was bedeutet das? Okay, jetzt blättern wir um und wir sehen ein leeres Blatt. Ich brauche hier mal einen anderen. Liebke, kannst du für mich einspringen? Wir haben das Bild schon mal gemacht im Gottesdienst, deswegen dürfte das kein Problem sein für Wiebke. Und zwar werden wir jetzt verschiedene Personen darstellen, und zwar in diesem Cluster, wie wir es gesehen haben. Kannst du mal oben K für Körper, Seele, S, G, Geist. Und jetzt hier so, wupp. Das ist jetzt eine Person. Körper, die besteht aus Körper, Seele, Geist. Richtig, das haben wir ja gelernt. Entschuldigung. Geist, Seele, Körper. Halleluja, Shandarabasi. Geist, Seele, Körper. Nehmen wir mal an, dass, keine Ahnung, wie nennen wir die? Das ist Felix. In dem Bild nicht, in dem Bild nicht. Das ist Felix. So, jetzt machen wir mal hier eine zweite Person. KSG. Und mein hier noch eine. Hier noch eine und hier noch eine und hier noch eine. Die arme Wiebke. Jana hatte mehr Pausen. So, das, wie wir es jetzt hier dargestellt. Ein Applaus für Wiebke. Kannst dich erstmal wieder Platz nehmen? Ich brauche dich dann noch, ja. Was wir jetzt hier dargestellt haben, könnte gut und gerne der Kaninchenzüchterverein von nebenan sein. Es sind unabhängige Personen, die sich zwar zusammenfinden, aber keine richtige Verbindung haben. In manchen Gemeinden läuft das ja so. Oder in manchen Gruppierungen. Garantiert im Kaninchenzüchterverein, jeder hat seine eigenen Absichten, jeder lebt eigentlich für sich selbst. Und dann kommen solche fleischlichen Dinge rein, so wie ich nutze die anderen so manipulativ, um mich dann, damit ich nächstes Jahr dann der Vorsitzende bin und all diese fleischlichen Dinge. So, jetzt stellen wir uns aber mal vor, Felix, David, Kati, Tabea, Wiebke und Thomas treffen sich und die wollen Jesus anbeten. Und das sind alles Christen. Und jetzt stellen wir uns nicht nur vor, dass das einfach alles Christen sind, die im Geist leben, die diesen Status des Kindes Gottes haben, sondern das sind welche, die verleugnen sich selbst. Das sind welche, die, nur nochmal zur Erinnerung, nicht mehr so leben wollen, sondern die so leben wollen. Und die das Kreuz umarmen. Die sich selbst verleugnen, ihr eigenes Seelenleben in den Tod geben und aus dem Geist heraus leben möchten. Und jetzt passiert etwas Erstaunliches. Jetzt passiert ein Wunder. Ja? Bei mir gibt es immer Wunder. Das ganze Christenleben ist eigentlich ein Wunder. Wenn ein Christenleben nichts Übernatürliches hat, ist es kein Christenleben. Und so ist auch die Einheit im Geist ein übernatürliches Wunder. Nicht etwas, was wir mit schlauen Papieren oder langen Diskussionen irgendwie aushandeln können, sondern das ist etwas Unsichtbares, Übernatürliches. Und wir hatten ja gesagt, hier drin steckt eine Person. Okay, jetzt passiert das große Wunder. Wir alle verleugnen uns selbst. Kannst du den Computer wieder anmachen, damit es da nicht ist? Und, ja, mach die Verbindung. Aber hier. Ach so. Jetzt ist etwas Übernatürliches geschehen. Jeder Einzelne von uns hat sein eigenes Seelenleben in den Tod gegeben und eine andere Person tritt an ihre Stelle. Und jetzt ratet mal, was das für eine Person ist. Es ist Jesus Christus. Können wir hier mal Jesus reinschreiben? Wenn ich jetzt ein paar Bibelstellen vorlese, guckt immer wieder hier hin, damit ihr wisst, ach so, ja, stimmt. Jesus Christus tritt an die Stelle von jedem Einzelnen im Herzen. Ich lebe nicht mehr aus mir selbst heraus, sondern aus Jesus, weil ich das Kreuz angenommen habe. Und dann bin ich, Überraschung, das habt ihr alle schon oft gelesen, in Christus. In Christus. Dann bin ich angeschlossen an die übernatürlichen Kräfte, die in diesem Menschen hier ruhen. Es gibt eine Schriftstelle im Kolosser 2, die lesen wir mal ganz am Anfang. Na, wo ist er denn, der Kolosserbrief? Hier. Vers 9 und 10. Kolosser Kapitel 2, Vers 9 und 10. Denn in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr alle, Plural, ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In Jesus ruht die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Alles, was wir brauchen, der Ich Bin, der Gott, der Ich Bin, heißt, wohnt in Jesus. Und wir können an dieser Fülle teilhaben in Jesus. So, jetzt der aufmerksame Zuhörer, Predigthörer und Bibelleser und Hauskreisbesucher fragt sich jetzt natürlich, wenn das so ist, wenn ich zur Fülle gebracht bin in Jesus, warum lebe ich dann nicht so? Warum habe ich dieses Problem? Warum habe ich jenes Problem? Warum leben so viele Christen in Streit, in Eifersucht, in Spaltungen, in Parteiungen? Warum gibt es dieses ganze fleischliche Zeug? Und als Antwort möchte ich euch gern das geben. Ein Christ, aus dem die Werke des Fleisches herauskommt, lebt im Fleisch und nicht durch das Kreuz im Geist. Es ist für manche von uns, denke ich, erschreckend einfach. So erschreckend einfach. Das Kreuz ist der Schlüssel zur Einheit im Geist. Wenn wir das Kreuz umarmen, sind wir eins in Jesus. Und nichts kann uns trennen. Und wir sehen in diesem Leib, ja, wir werden ja nicht in leibhaftiger Art und Weise dem Leib Christi so einverleibt und dann sind wir alle verschwunden. Wir verschmelzen nicht zu einer großen Fleisch, zu einem großen Fleischklotzen wie in einem schlechten Science-Fiction-Film, sondern was hier passiert, dieses in Jesus sein, ist eine unsichtbare Realität. Nehmen wir an, wir alle hier verleugnen uns selbst. Nehmen wir das einfach mal an. Wenn jetzt eine andere Person reinkommt, sind hier in diesem Raum zwei Personen. Jesus und die Person, die gerade reingekommen ist. Halleluja. Ein paar Amens, ein paar Nicken, ein paar Ja. Das baut mich auf.
Amen.
Halleluja. Halleluja. Deshalb ist Selbstverleugnung so wichtig. Wenn wir uns nicht selbst verleugnen, lebt Jesus nicht durch uns. Dann können wir geistlich tun und geistlich agieren und Karabashinda machen, wie wir so viel wir wollen. Wenn wir uns nicht selbst verleugnen, lebt Jesus nicht durch uns. Ich habe den Status vielleicht als Kind Gottes. Aber Paulus sagt, wenn wir im Geist leben, wenn das Leben in uns steckt, dann lasst uns doch auch im Geist wandeln. Verleugne dich selbst, bring dein Fleisch ans Kreuz und lebe Jesus. Eine Person will aus dir herauskommen. Eine Person möchte aus uns herauskommen. Ich liebe das, was Mike Bickle sagt. Er sagt, es ist die Zeit von einer nameless, faceless generation. Eine namenlose, gesichtslose Generation. Und er beschreibt das, eine riesengroße Versammlung, tausende von Menschen. Und da hinten steht einer auf und gibt ein prophetisches Wort, segnet ganz viele und taucht wieder unter. Verschwindet. Und dann dahin, und dann dort, und dann da. Und es gibt nicht mehr den großen Papst an der Spitze oder den großen Mann Gottes mit dicken Hosenträgern, sondern es ist der eine, der sich verherrlicht, und das ist Jesus. Einheit hat nichts zu tun mit irgendwelchen Statuten, die man aufstellt. Irgendwie, ja, stimmst du mit dem überein? So lässt du die Babys besprenkeln oder tauft ihr erwachsen oder tauft ihr so halb erwachsen oder begießt ihr euch oder besprenkelt ihr euch oder taucht ihr euch unter oder besprenkelt und begießt ihr euch so lange, bis ihr untergetaucht seid oder was? Das hat nichts damit zu tun. Nichts damit zu tun. Es geht um eine unsichtbare Realität. Und alles, was im Bereich des Äußerlichen, des Fleisches ist, ihr seht ja, die Körper, das Fleisch ist ausgeschlossen. Die sind da nicht mit drin, sorry, aber das Fleisch kommt nicht rein in den Club der coolen Christen. Alle, Entschuldigung, ich werde ein bisschen ernster. Ich bin so begeistert. Alles, was in den Bereich der Äußerlichkeit und des Fleisches gehört, ist draußen. Und ist nicht mehr entscheidend. Ist nicht mehr entscheidend. Eine Sache, die da zum Beispiel reingehört, ich sage es ganz leise, ist Taufe. Taufe. Lass uns, Halleluja, es gibt die eine Taufe. Lass uns angucken, was das für eine Taufe ist. 1. Korinther Kapitel 12. Da bin ich früher rasend geworden, wenn Christen nicht getauft waren, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann bin ich so sauer geworden, dass die einfach in ihrer Meinung festhalten. Dann gebe ich ihnen die Schriftstellen und die glauben immer noch das, was sie glauben wollen. Und dann wusste ich, die fahren eh zur Hölle, die sind nicht so wie ich, die sind nicht richtig. Ich wusste, es gibt die eine Taufe, aber habe sie völlig falsch verstanden. Und die eine Taufe finden wir im 1. Korinther Kapitel 12. Und die ist etwas Unsichtbares. Halleluja. Halleluja. Es ist etwas Unsichtbares, worauf es ankommt. 1. Korinther Kapitel 12. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. So auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Das ist die eine Taufe. Ob wir Juden oder Griechen, Knechte oder Freie sind, alles diese fleischlichen Dinge, Jude, Grieche, Knecht, Freier, spielt alles keine Rolle. Es spielt alles keine Rolle. Wir sind alle gedrängt worden zu einem Geist. Die eine Taufe ist nicht die Taufe, wenn du dich bekehrt hast und du wirst untergetaucht. Oder wenn du als Baby zum Altar gebracht wirst und der Pfarrer übergießt deinen Kopf mit Wasser. Die eine Taufe ist die Taufe, die im Unsichtbaren passiert. Ist die Taufe, die der Heilige Geist wirkt. Vielleicht denkt ihr, was redet der von einer einen Taufe? Lass uns mal den Philipperbrief aufschlagen. Kapitel 5. Ja, Epheser 5, danke. Epheser Kapitel 5. Nee, es ist Kapitel 4. Epheser Kapitel 4. Und ihr werdet sehen, alles passt zusammen. Es ist ein einfaches Bild, wenn wir das Kreuz umarmen. Es wird nur kompliziert, wenn wir das Kreuz ablehnen. Das ist der Punkt, wo es kompliziert wird. Und das ist auch der Grund, weshalb der Feind es geschafft hat, dass das Kreuz nicht mehr in der Form gepredigt wird. Oder nur noch sehr wenig. Das Kreuz als Sinne von finde Erlösung am Fuß des Kreuzes wird gepredigt. Aber nicht das Kreuz, was auf jeden von uns gehört. Nicht das Kreuz, was wir aufnehmen sollen jeden Tag. Wenn wir das Kreuz umarmen, sind wir eins. Lass uns mal lesen. Epheser Kapitel 4, Abvers 1. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid zu einer Berufung, zu einer Hoffnung eurer Berufung, Entschuldigung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Und ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Das alles sind nicht, früher dachte ich, dass diese Punkte, diese, ich habe immer vollmächtig gesagt, die 7 Säulen der Einheit. Wenn ihr mit allen da übereinstimmt mit mir, dann können wir eins sein. Aber das sind keine Lehrpunkte, sondern das sind geistliche Realitäten. Es sind geistliche Realitäten in der unsichtbaren Welt. Ein Leib, ein Herr, ein Glaube, eine Hoffnung, eine Berufung, eine Taufe im Geist. Ich könnte euch Schriftstellen zeigen, die würden euch das Gehirn wegblasen in Bezug auf Taufe. Die werfen alles durcheinander. Paulus redet wie als selbstverständlich von Leuten, die Toten taufen. Würden sagen, this is of the devil. Das ist vom Teufel. Aber es gibt so viele Taufen in der Bibel. Die Juden, die haben ständig getauft. Die haben bei jeder Hochzeit getauft. Wenn die einen Bund geschlossen haben, haben die getauft. Es gab die Taufe des Johannes. Es gab die Taufen, wo die Toten taufen. Es gab Taufen zur Bekehrung. All diese Dinge. Aber die eine Taufe ist die, die in der unsichtbaren Welt passiert. Ist die, die übernatürlich durch den Heiligen Geist gewirkt ist. Lasst uns zu dem Thema Taufe noch mal ganz kurz Römer Kapitel 5 aufschlagen. Kapitel 6, Entschuldigung. Abvers 1. Paulus im Selbstgespräch, ich liebe das. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Auf der Bibelschule haben wir so geredet. Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Wie sollten wir in der Sünde leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind? Und das ist nicht die Taufe mit Wasser. Das tut zwar bei jedem Taufgottesdienst der Prediger vorlesen, aber das hat nichts mit der Wassertaufe zu tun. Wir sind nicht in Christus Jesus hineingetauft durch physisches Wasser. Wir sind in seinen Tod hineingetauft und deshalb im Geist mit ihm verbunden. Eins mit Jesus. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus auch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Elberfelder sagt, in Neuheit des Lebens wandeln.
Wow.
Das Kreuz ist die Grundlage zur Einheit im Geist.
Amen.
Dankeschön. Wir sind so furchtbar deutsch. Okay. Halleluja. Jeder von uns ist herausgefordert, ein Teil dieser Einheit zu sein und zu bleiben. Nicht indem wir die Lehre abchecken, ob du denn jetzt genau das glaubst, was ich glaube, sondern indem wir uns selbst verleugnen und das Kreuz umarmen. Jeder von uns. Das Problem bei den meisten Christen und bei uns ist, dass wir uns auf diesen Bereich konzentriert haben. Aber Gott sieht nicht auf das, was vor Augen ist. Gott sieht das Herz an. Gott schaut immer nur auf das Unsichtbare und das Leben im Geist, das Leben in Christus Jesus, findet im Unsichtbaren statt und kommt dann nach draußen. Paulus schreibt etwas, was absolut erstaunlich ist. Im Epheser, wieder Kapitel 5. Es fehlt ein bisschen an Struktur, ihr merkt das schon, wie gesagt, ich hatte keine Zeit, das alles zu ordnen und vorzubereiten. Ich lese ab Vers 30. Oder ich lese mal, das ist alles so gut. Ab Vers 22. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Oh, Halleluja. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Und jetzt Vers 30. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Ich weiß, in der Elberfelder fehlt die Hälfte, aber der Heilige Geist hat geschrieben, wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Wir sind Glieder am Leib Christi. Wir gehören zu seinem Fleisch und zu seinen Knochen. Wir gehören zu seinem Fleisch und zu seinen Knochen. Wir sind einverleibt in Jesus selbst. Ist das nicht krass? Ist das nicht, wir sind so gewohnt an diese Begrifflichkeiten. Leib Christi hier, Leib Christi da, Leib Christi dort. Aber wir sind einverleibt in Jesus selbst. Das Kreuz hat solch eine Kraft, uns abzuschneiden von der Sünde, abzuschneiden von dem eigenen seelischen Leben, von unserer eigenen Kraft und uns hineinzubringen in den Leib Jesu. Wir sind miteinander verbunden. Wir sind Glieder seines Leibes. Wir gehören zusammen, ob du das jetzt willst oder nicht, ob ich dir gefalle oder nicht. Wir gehören zusammen. Wir sind Teil eines Leibes. Da kannst du bis an das Ende der Welt rennen. Wir gehören immer noch zusammen, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Halleluja. Danke, Jesus. Das alles ist etwas Unsichtbares. Wir Menschen, wir tendieren dazu, so Dinge auf unsere Art und Weise zu tun und auf fleischliche Art und Weise und zu sagen, ja, wie demonstriert man das nicht? So, was heißt das denn jetzt? Bevor wir uns fragen, ja, was heißt das denn jetzt praktisch? Das sind immer die Liebsten, die dann während meiner Predigt die Hand heben und sagen, was heißt das jetzt praktisch? Und lass uns doch erstmal bei dem einen bleiben, bei der Wahrheit in dem Unsichtbaren. Fang an mit dem Kreuz, fang an zu entdecken, was es heißt, sich selbst zu verleugnen. Und dann wirst du das erleben. In diesem Leib gibt es vor allen Dingen eine Sache. Eine Sache. Jetzt ratet mal, was das ist. Was ist in diesem Leib zu allererster Linie vorhanden? Ha! Mein Vater. Liebe. Liebe. In diesem Leib geht es vor allen Dingen um Liebe. Und das Einzige, was diese Einheit stören kann, das Einzige, was diese Einheit kaputt machen kann, ist alles, was nicht Liebe ist. Wenn du ein Mann, eine Frau der Einheit sein willst, wenn du kämpfen willst für die Einheit, wenn dir das wichtig ist, und ich hoffe, dass es dir wichtig ist, sonst wärst du heute nicht hier, dann ist es so wichtig, dass du dich verpflichtest zu lieben. Nichts anderes in deinem Herzen zuzulassen als die Liebe Jesu. Und deswegen, lass uns, Halleluja, es gibt so viele Schriftstellen. So viele Schriftstellen. Lass uns nochmal zurückblättern auf Epheser 4. Die ersten drei Verse. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Ja, kennt ihr das? Seine Familienmitglieder kann man sich nicht aussuchen. Das wäre schön, denken manche vielleicht jetzt von uns. Die eigenen Familienmitglieder, so im ganz Natürlichen, kann man sich nicht aussuchen. Der Einzige, den du dir aussuchen kannst, ist deine Ehefrau. Aber selbst die hat Eltern. Und die mögen dich vielleicht manchmal nicht. So, du kannst dir deine Familie nicht aussuchen. Und deshalb, so ist es auch im Leib Christi. Ja, manchmal denkt man vielleicht, oh, hätte der sich nicht 10 Jahre später bekehren können. Wir können uns unsere Familienmitglieder in der Familie Gottes nicht aussuchen. Und deswegen ruft uns Paulus zu einer Sache auf, die extrem wichtig ist. Die Einheit des Geistes bewahren, indem wir in Liebe einander ertragen. Indem wir nichts anderes zulassen gegenüber dem anderen. Egal, was der für eine verrückte Lehre hat, und die Lehre gehört hier oben mit rein übrigens, in den äußerlichen Bereich. Egal, was der für eine verrückte Lehre hat, egal wie verschroben der ist, was der für einen Charakter hat, das spielt erstmal alles keine Rolle. Du bist gerufen, durch Liebe die Einheit des Geistes mit ihm zu bewahren. In Liebe bewahrst du diese Einheit. Und alles, was nicht Liebe ist, zerstört diese Einheit. Ja, und das ist eigentlich nicht notwendig, das zu sagen, aber alles, was nicht Liebe ist, hat seinen Ursprung im Fleisch. Alles, was nicht Liebe ist, hat seinen Ursprung im Fleisch. Ja. Vom nicht gekreuzigten Teil unseres Wesens. Halleluja. Oh Jesus, lass die Kronleuchte aufgehen, auch bei mir immer wieder, dass ich das mir in Erinnerung rufe, dass wir nicht so dahin leben, sondern dass wir bewusst leben, dass wir wissen, dass unsere Entscheidungen was bedeuten. Wie äußert sich dieses oder etwas, was tödlich ist für Einheit? Ich möchte kurz noch darüber sprechen. Ist das Richten. Im Richten war ich ein absoluter Profi. Es sah so geistlich aus und war in meinen Augen so richtig, dass ich wusste, Gott kann da gar nichts dagegen haben. Und immer wenn ich eine Schriftstelle gelesen habe, wie Jesus, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Du willst deinen Bruder richten, du hast eine riesige Latte im Auge, aber willst da den Splitter rausmachen? Dann habe ich gewusst, ich mache das ja nicht. Ich habe die Geschichte schon oft erzählt, aber ich erzähle sie nochmal. Ich war in Bad Gandersheim allein in meinem Zimmer und habe eine Predigt angehört. Und das war die allererste Predigt, die ich gehört habe übers Richten. Und der Prediger hat Römer Kapitel 2 vorgelesen, wo es heißt, wer bist du, Mensch, der du richtest? Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Und sofort kam in mir ein Gedanke, und ich denke, der hatte seinen Ursprung hier, war, na, ich mach das ja nicht. Der Prediger hatte eine kurze Pause gemacht, so von 3 Sekunden, und hat gesagt dann, du sagst jetzt in deinem Herzen, du machst das nicht. Aber, und ich war, es war wie ein, wie, also, okay, hier ist jemand im Raum. Das hat jetzt irgendjemand in meinen Computer reingesprochen. Und ich war so überführt. Ich war so überführt und wusste, ich mache es. Ich mache es. Was ist Richten? Was ist Richten? Richten ist eine Herzenseinstellung, die sich äußert in Gedanken und in Worten, wo ich sage, dass ich besser bin als eine andere Person ohne die Gnade Gottes. Wenn ich denke, ich bin besser als eine andere Person ohne die Gnade Gottes, dann nennt man das Richten, und was ist eine sehr, sehr ekelhafte Form des Stolzes. Was meine ich damit? Bin ich besser als manche Personen oder lebe ich besser als manche Personen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber warum lebe ich besser als manche Personen? Warum tue ich nicht, was andere Verbrecher oder irgendwelche Leute tun? Was ist der Grund dafür? Der Grund, weshalb ich ein besseres Leben führen kann als eine andere Person, ist einzig und allein die Gnade Gottes. Ist einzig und allein die Gnade Gottes. Wir haben ja ein Gebetstraining in der Gemeinde und ich freue mich schon auf den, also wir gehen gerade in unserem Gebetstraining durch das Vaterunser durch und wir nehmen die einzelnen Sektionen, erklären, was das bedeutet und beten das dann praktisch. Und ich freue mich schon auf den Teil, Herr, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist ein Gebet für Sünder, ein Gebet für Menschen, die auf die Gnade Gottes angewiesen sind. Die wissen, wenn ich irgendwie heilig leben kann, wenn ich irgendwie besser sein kann als jemand anders, wenn ich meine Frau nicht schlage, mein Kind nicht missbrauche, all diese Dinge, wenn ich das nicht tue, dann ist doch der einzige Grund nur, weil ich Gnade von Gott empfangen habe. Das ist für viele eine neue Idee, war auch für mich eine neue Idee, weil ich ja dachte, ich habe so meine Lehre, ich bin toll und das habe ich alles mir zu verdanken und ein self-made man und was man da nicht alles so, so superheldenmäßig und ich kriege das Leben schon auf die Reihe und das habe ich mir alles erarbeitet, all dieses, was so auch ganz stark in unserer Kultur verankert ist. Aber die Bibel lässt keinen Zweifel, das Menschenherz ist böse von Jugend auf, vor der Flut und nach der Flut. 1. Mose 6, 1. Mose 8. Das Herz ist böse von Jugend auf und wir brauchen die Gnade Gottes. Wenn ich die Gnade Gottes aber außer Acht lasse und sehe, dass ich gewisse Dinge nicht tue, dann denke ich, dass es ist wegen meiner eigenen Gutheit, wegen meinem eigenen Gutsein. Und das bringt mich dazu, dass ich mich überhebe und andere richte. Und wie ich schon sagte, das ist eine der hässlichsten Formen des Stolzes und deswegen hasst das Jesus. Jesus hasst das wie die Pest. Und er macht da keine Späße. Er macht keine Späße damit. Das, was diese Einheit stört, ist alles, was nicht Liebe ist. Und eines davon ist das Richten. Okay. Ich muss mir in Erinnerung rufen, dass es ja noch heute weitergeht. Vielleicht können ein Lobpreiser vorkommen. Jana? Was betet man nach so einer Predigt? Ich wollte hier noch was vorlesen, aber das mache ich dann vielleicht später. Lasst uns gemeinsam reagieren auf das, was Gott spricht, was Gott tut. Und vielleicht ist es für einige von uns oder eigentlich für uns alle dran, dass wir sagen, Herr, ich will, wir fangen mal hier früh, später an, vorne an. Ich möchte nicht so leben, sondern ich möchte den Lebensstil des Kreuzes haben. Ich möchte das Kreuz umarmen und ich möchte nicht mehr für mich selbst leben, sondern, was das Kreuz auch bedeutet, für den anderen. Ich möchte, dass Jesus durch mich hindurch lebt. Ich möchte ein Teil des Leibes Jesu sein. Und ich will nicht aus meiner eigenen Kraft leben. Jeremia Kapitel 17 sagt, verflucht ist der Mann, der auf Fleisch vertraut. Verflucht ist der Mann, der auf seine eigene Kraft, auf seinen eigenen Arm vertraut. Aber gesegnet ist der, der auf den Herrn vertraut. Lasst uns, wenn ihr sitzen bleiben wollt, könnt ihr sitzen bleiben, wenn ihr euch hinknien wollt, was auch immer. Aber lasst uns jetzt unserem Bräutigam sagen, demjenigen, der uns vorangegangen ist, der das Kreuz getragen hat. Lasst uns ihm doch sagen, Jesus, ich sage Ja zum Kreuz. Ich sage Ja zum Kreuz und ich will nicht mehr für mich selbst leben, sondern ich möchte das selbst verleugnen. Und wenn du das noch nicht voll verstehst, ist alles okay, kein Problem. Sag einfach Ja zu Jesus, Ja zum Kreuz, dass du ihm nachfolgen willst. Das ist der allererste Schritt, wenn wir über Einheit reden.